Okay, das war eben so ein bisschen wie Reise nach Jerusalem. So, als die Musik stoppte, wusste man nicht genau, wer alles einen Sitzplatz kriegt. Aber irgendwie scheint es sich doch einigermaßen zu lösen, dass das hier alle reingehen, die auch reingehen sollen. Super, wunderbar. Mein Name nur ganz kurz, Thorsten Riewesel, EC-Referent, also vom Deutschen EC-Verband, zuständig für Teenager- und Jugendarbeit, wohnhaft in Kaufungen bei Kassel und reise viel durch die Lande, so wie eben zu solchen Treffen wie hier. Geld spielt keine Rolex, ist das Thema, und ich hätte tierische Lust, so ein paar Sachen mit euch zu machen. Zum Beispiel, dass ihr euch mal das Portemonnaie des Nebenmannes oder Nebenfrau ausleiht und mal alles Geld und alle Wertsachen rausnimmt, die ihr meint, die er nicht braucht oder sie nicht braucht. Und dies dann Eidlingen spendet zum Beispiel. Das wäre doch mal was, das wäre eine richtige Übung. Man kann auch mal schauen, was man den anderen zutraut, was er nicht mehr braucht. Wäre eine fantastische Übung. Oder schaut euch einfach mal an, was ihr selber so bei euch im Portemonnaie habt oder in den Hosentaschen, und überlegt mal, was ihr von den Sachen gerne weggeben würdet. Also ich habe da so mein Handy, weiß nicht, wie es mit euch Handy ist, ob ihr das gerne abgeben würdet. Autoschlüssel, Hausschlüssel ist auch dran, alles Mögliche. Portemonnaie natürlich, Checkkarten und alles. Wird schon haarig, oder? Was gibt man davon weg, was man so hat, was man so besitzt? Geld spielt keine Rolex, und doch ist es ja irgendwie wichtig, dass man das hat, dass man Geld hat und dass man Besitz hat. Ihr müsst es entschuldigen, es ist noch ein bisschen lauter, die Leute kommen rein. Insofern kommt euch weiter rein, fühlt euch wohl, setzt euch da nieder. Es gibt so eine schöne Geschichte von einem, der einen Unfall hatte. Ich lese sie einmal vor. Noch bevor sich der Staub gelegt hatte, war schon ein Polizist am Ort des Geschehens. Er stellte fest, dass es den reichen jungen Mann gerade noch aus dem Mercedes geschleudert hatte, bevor der Wagen die schroffe Klippe hinabstürzte und tief unten auf den Felsen explodierte. Nun stand er an der Straße oben auf den Klippen und weinte. Er blutete heftig aus dem Stumpf an der Schulter. Sein Arm war abgerissen worden. Mein Mercedes! Mein Mercedes! Jammerte der junge Mann. Seien Sie doch dankbar, dass Sie überlebt haben, sagte der verblüffte Polizist. Er war aber doch $20,000 wert, wimmerte der Mann und konnte die Augen nicht von dem brennenden Wrack am Fuße der Klippe lassen. Es gibt Wichtigeres als ein blödes Auto, sagte der Polizist mit Nachdruck und führte den Verletzten vom Abgrund fort. Wir müssen Sie in ein Krankenhaus bringen. Ihr Arm ist abgerissen worden. Sie verbluten mir noch. Der junge Mann schaute hinunter und merkte erst jetzt, dass ihm der Arm fehlte. Entsetzt schrie er auf: Meine Rolex! Meine Rolex! Geld spielt keine Rolex. Was ist eigentlich wichtiger? Der Besitz und die Rolex und das, was wir so haben und darstellen, oder das, was das Leben wirklich, wirklich ausmacht? Und was macht das Leben wirklich aus? Geld spielt keine Rolex. Also lieber Arm ab als Arm dran, ist das das Motto, das wir haben? lieber das, was anderes verloren geht. Hauptsache, ich habe meine Rolex noch. Oder Hauptsache haben, ich weiß nicht, ob ihr diesen jungen Mann das T-Shirt lesen könnt. Während der WM ging ja noch einiges rund und man musste einfach gewisse Karten haben. Und deswegen dieses T-Shirt, tausche Schwester gegen Karten fürs Endspiel. Ich kann den jungen Mann verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Schwester hatte damit Probleme. Aber ist das das Motto? Hauptsache haben, Hauptsache besitzen, und egal, was ich dafür anderes weggeben muss, und selbst wenn es mein Arm ist oder meine Schwester, Hauptsache ich hab's und ich besitze etwas und ich stelle etwas dar und kann davon erzählen anderen Leuten und damit angeben. Was ist es? Also was ist es, dass das Leben wertvoll macht? Was ist es eigentlich, was ein Leben wertvoll macht? Was ist das, was dein Leben wertvoll macht? Vielleicht das, was du in den Hosentaschen hast, vielleicht aber noch viel mehr. Was ist es? Also es muss irgendwie was Besonderes sein. Es muss irgendwas Großes sein. Es muss mir irgendwie Frieden schenken, Wert verleihen. Es muss mir helfen, etwas darzustellen in dieser Welt. Was ist es? Hast du es schon gefunden? Also ich schon. War auch einfach, lag hier unten. Es. Aber was ist dieses Es? Ist es vielleicht dieses Sparkassen-Es? Also nach dem Motto, mein Haus, meine Frau, mein Auto.
Das nennst du Besitz? Gar nichts. Mein Haus, meine Frau, mein Auto, meine Jagd. Und mein preisgekrönter Pferd.
Zeig doch mal die Yacht. Also dein Auto, dein Haus, deine Yacht, dein Pferd, toll. Macht das wirklich glücklich? Macht das wirklich zufrieden, wenn jemand aufsteht aus Österreich und auch noch meint, er hätte mehr? Auch noch aus Österreich, ich bitte euch. Schon heftig. Aber man ist vorbereitet auf alles, auch auf Österreicher. Also deswegen hier mein Pferd, meine Yacht, mein Flugzeug und mein Golfplatz. Also ist es das, was uns reicher macht, was uns größer macht, was uns bedeutender macht, was unserem Leben Wert verleiht? Was ist es, was wirklich unserem Leben Wert verleiht? Ist es Haus, ist es Frau, ist es Auto oder was ist es? Wenn wir mal diesen Herrn anschauen, Dagobert Duck, allen bekannt, Entenhausen, voll im Besitz. Und die Dagobert Duck-Weisheit ist für mich eigentlich die: Geld und Besitz sind keinerlei Garanten für ein glückliches Leben, oft im Gegenteil. Immer auf der Suche nach dem Glückstaler, wenn er mal verloren gegangen ist, oder tierisch aufgeregt, wenn der Glückstaler weg ist. Oder immer Angst vor den Panzerknackern, die doch vielleicht einbrechen könnten. Immer noch mehr haben wollen, immer noch mehr als, wie heißt der, clever oder so, immer noch mehr haben als der andere. Ist das sein Leben? Und wenn man gerade die reichen Leute betrachtet, dann hat man oft das Gefühl, dass sie nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben, was sie besitzen, was sie kriegen, sondern sie möchten immer noch mehr haben und immer noch größer und immer noch stärker. Und wenn man den Nachbarn sieht, dann möchte man doch noch mehr haben und größeres Auto, als der Nachbar gerade hat. Was macht denn wirklich wertvoll? Das Geld, das man besitzt, der Besitz als solches, das, was man darstellt in der Welt? Sicher ist, dass kaum ein anderes Thema unser Leben und unser öffentliches und auch das ganz private Leben so bestimmt. Wenn man so liest in der Presse, wenn man hört in den Nachrichten, immer wieder geht es irgendwie um Geld. Das Thema Geld bestimmt uns alle. Dass man Schulden hat, dass das Land Schulden hat, dass man Dinge neu machen will, dass die Krippenplätze was kostet, dass man eine Steuererhöhung hat und so weiter. Irgendwie geht alles ums Geld. Und auch im privaten Leben geht es immer um Geld. Ja, ich würde ja das kaufen, aber ich habe kein Geld, ich habe zu wenig oder zu viel. Immer wieder, dass man darüber jammert, dass man sich um das Thema Geld dreht. Sorge um Geld und Besitz, Armut und Reichtum. Kaum ein Thema führt mehr zu Streitigkeiten und Ärger, zu Straftaten und schweren Verschuldungen bis hin zu Kriegen. Immer wieder das Thema Sorge um Geld und Besitz. Was kann ich haben? Was kann ich bringen? Wie kann ich zu noch mehr kommen? Wie kann ich mich absichern, dass ich auch in der Zukunft noch Geld habe? Wie kann ich dazu kommen? Reich und arm. Und wenn man so die ganzen Gedanken jetzt sieht bei dem G8-Treffen und auch die Gedanken der Demonstranten, die eben gerade das anmahnen, dass man sich zu sehr um das Geld kümmert, der reichen Länder, und zu wenig um die, die wirklich nichts haben, dann merkt man, dass das Thema uns sehr beschäftigt, in der großen Politik, aber eben auch im kleinen Portemonnaie, bei uns selber ganz persönlich. Dazu kommt, Menschen bewerten sich und andere nach ihrem Besitz und Reichtum. Man schaut sich an, man sieht, oh, der hat die neueste Mode, der hat die neueste Rolex, der hat die neueste Jeans, der hat das und das an. Und man merkt, wow, der ist vielleicht mehr wert als man selber und der eigene Selbstwert geht flöten. Und Menschen überhören oft gerade durch dieses Hören auf Besitz und Geld oftmals über der Sorge nach Geld Gottes Wort und werden dafür gelähmt in der lebendigen Nachfolge. Werden gelähmt, werden festgehalten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie man in Afrika Affen fängt. Also eine Methode ist auf jeden Fall die, dass man Salz in eine Felsspalte tut und dann darauf wartet, dass so ein Affe angerannt kommt, seine Hand da rein hält, das Salz halt so umfasst, weil er es haben will, und dann nicht mehr rauskommt, weil es festgehalten wird, weil eben die Faust zu dick ist für diese Felsspalte. Und dann nur noch der Fänger kommen muss und den Affen einfach absammelt, und damit hat sie es um den Affen. Und genauso habe ich das Gefühl, wirkt manchmal der Besitz. Man umfasst etwas, man will etwas haben und man hat es dann auch, und dann wird man festgehalten und kommt nicht mehr weg. Und anstatt es loszulassen und wieder frei zu werden, hält man es so lange fest, bis man davon ganz gefangen ist. Ich habe das Gefühl, dass viele von diesen Streben mit dieser Angst um Sorge um Geld gefangen sind. Matthäus 13 ist ja das Gleichnis vom Sämann, wo die Rede davon ist, die Sorge um Reichtum und Besitz macht uns taub gegenüber dem Reden Gottes, verhindert, dass wir im Glauben wachsen. Eine von den Böden, wo einfach der gute Samen Gottes verloren geht und wir nicht im Glauben wachsen. Und ich glaube, es drehen sich unwahrscheinlich viele Menschen, eben auch in den Gemeinden, in den Jugendarbeiten, um das Thema Geld. Auch Werke, die sich um das Thema Geld drehen, wo man das Gefühl hat, Geld ist so ein bisschen der Anker geworden, die Fessel geworden, und man kann nicht mehr befreit wirklich nach vorne denken, nach vorne arbeiten, nach vorne lieben, nach vorne unterwegs sein für Jesus Christus. Ein großes Thema, das unsere Gesellschaft sehr hoch hängt und auch jeder persönlich in seinem Rahmen sehr hoch hängt, das Thema Geld. Das andere ist, und das gilt genauso, weil eben Gott unsere Welt kennt, weil er genau weiß, wie es in uns aussieht, weil er genau weiß, wie wichtig dieses Thema ist, darum kommt dieses Thema auch gewaltig oft vor in der Bibel. Über 700 Berichte, Gleichnisse, Hinweise zum Thema Geld und Reichtum. Viel mehr als zu anderen Themen, wie wir vielleicht meinen, die viel wichtiger wären. Aber die Bibel legt großen Wert darauf, auf das Thema Geld und Reichtum einzugehen. Es wird sehr die Gefahr von Geld und Reichtum beschrieben, aber auch, wie es gut und sinnvoll eingesetzt werden kann. Viele Gleichnisse, viele Geschichten, die genau das behandeln, deutlich zu machen, wie gefährlich Geld sein kann, was für eine Fessel das werden kann, wie es uns um Besitz nehmen kann. Aber auch Geschichten, wo davon die Rede ist, wie es sinnvoll eingesetzt werden kann, wie es zum Segen für andere wird und für einen selber. Und die Bibel weist eindeutig und scharf auf unrechte Besitzverteilungen vor. Bei vielen Propheten finden wir das, bei Amos am stärksten vielleicht, der ganz deutlich darauf hinweist, Leute, ihr, die ihr reich seid, passt auf, dass ihr nicht in das Verderben lauft, denn ihr kümmert euch nicht um die, die arm sind. Schaut darauf, die Verantwortung, die euch Gott übertragen hat, müsst ihr auch wahrnehmen, denn es geht darum, in dieser Welt verantwortlich mit den Gütern umzugehen, die uns geschenkt wurden. Und immer wieder wird deutlich darauf hingewiesen, Leute, die, die reich sind, passt auf, dass es nicht zur Fessel wird, sondern schaut darauf, wie ihr dieses, was euch anvertraut wurde, einsetzt zur Ehre Gottes und um sein Reich zu bauen. Um denen zu helfen, die weniger haben und euch damit gleichzeitig auch zu helfen, weil ihr freier werdet, Jesus Christus nachzufolgen. Die Sorge um Geld und Reichtum kann in eine egozentrische Lebensführung führen, die kaputt macht. Wir haben das Gleichnis von dem reichen Kornbauern, der nur an sich denkt, der nur daran denkt, wie er noch die Scheunen noch größer machen kann, wie er noch mehr einfahren kann, wie er noch mehr Besitz anscheffeln kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann erleben muss, wie Gott ihn auf seine Tagesordnung setzt und sagt, heute Nacht bist du dran. Heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert. Und was hast du denn? Wie es so schön heißt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Dann ist Schluss, dann ist vorbei. Was bleibt dir denn von dem ganzen blöden Mammon und Besitz? Nichts. Was bei uns in der Familie, wenn manchmal so, also gerade bei Autofahrten, beschäftigen wir unsere Kinder ganz gerne mit solchen Zaubertafeln. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also da kann man wahnsinnig drauf rummalen und hinterher macht man Ritsch-Ratsch und kann wieder neu bemalen. Und das ist herrlich, einfach was Schönes und weil es die Kinder ruhig stellt bei der Fahrt. Also es ist ganz fantastisch geeignet. Und ich weiß noch, als meine Tochter dabei war, ein wunderbares Kunstwerk gemalt mit unserem Haus, mit unserem Auto, mit unseren ganzen Sachen, die wir so besitzen. Und es war herrlich ruhig im Auto und ach, wunderbar. Und dann kam der freche kleine Bruder Joshua, zieht ihr das Ding weg und macht einmal Ritsch-Ratsch. Und da war natürlich tierisches Geplärr los. Kann man sich, die Autofahrt war total, naja, war nichts mehr. Und so ist es aber im Leben. Plötzlich macht das Ritschratsch. Am Ende des Lebens macht es Ritschratsch. Und alles ist weg. Hey, eben war da noch ein Haus, eben war da noch ein Auto, eben war, hallo? Und plötzlich ist alles weg. Und das zu wissen, dass wir nichts mitnehmen können, dass wirklich das letzte Hemd keine Taschen hat, dass es, egal was wir an Besitz, an Geld aufgehäuft haben, dass es nichts bringt, aber das, was wir auf der Himmelsbank deponiert haben, das, was wir angespart haben im Himmel, weil wir durch unsere Liebe, durch unsere Taten, wo die Liebe spürbar wurde, das, was wir dort gewirkt haben in dieser Welt, ist angesammelt dort oben. Wir können hier nichts haben, wir können hier nichts lassen, alles wird von Motten und von Rost zerfressen, aber wir können etwas ansammeln in einem anderen Reich, wir können etwas ansammeln für die Ewigkeit. Und es macht auch deutlich die Bibel, dass Sorge um Geld und Reichtum uns in Versuchung und Verschreckung führen kann und oft führen wird, die Menschen versinken lässt. Timotheusbrief ist dafür ein gutes Beispiel. Leute, passt auf, dass euch nicht dauernd dieser Drang nach Besitz, nach mehr haben wollen, in die Versuchung führt und nachher in die Verstrickung, weil ihr einfach festgehalten werdet, weil euch dieser Besitz so fesselt, dass ihr nicht mehr frei seid, wirklich Jesus lebendig zu folgen. Dass ihr einfach nicht mehr bereit seid, ihm einfach loszugehen. Wenn Gott dich heute ruft nach Afrika, bist du denn bereit, loszugehen? Oder ist schon so viel Fesseln da, dass du sagst, nö Gott, ich höre dich gar nicht jetzt, nee, ich höre dich nicht. Nee, keine Chance. Wie ist das? Sind wir noch bereit oder ist schon vielleicht so eine Fessel da, auch von Geld und Besitz, die uns einfach festhält für die lebendige Nachfolge? Ich glaube, dass es oftmals diese lebendige, freie Nachfolge und das Wachsen im Glauben verhindert. Einfach, weil wir uns so sehr darum drehen, so wir damit beschäftigt sind, auch so viel Zeit damit verbringen, Gelder und Besitz anzuschaffen oder uns zumindest darum zu sorgen. Es gibt so eine schöne Geschichte, wo einer in einer Stadt ist und das Zirpen einer Grille hört und der andere sagt, verblüfft, wieso hörst du hier das Grillen einer Zirpe? Das kann doch keiner hören. Und da sagt er nur, doch, du musst einfach nur die Ohren für das haben, was wirklich wichtig ist. Und dann schmeißt er ein Geldstück auf die Straße und es klimpert und alle Leute drehen sich um. Ich weiß nicht, ob ihr den Versuch schon mal gemacht habt. Geht mal durch die Einkaufsstraße und dann lasst mal ein Geldstück fallen. Es ist sehr, sehr beglückend zu sehen, wie viele Leute sich da umdrehen und gucken, war das mein Geld, war das mein Geld? Könnte es meins gewesen sein? Diese Angst, irgendwas verloren zu haben, was vielleicht Besitz hat, diese Angst, vielleicht ist doch jetzt etwas da verloren gegangen, was ich eigentlich noch brauche. Also auf das hören, was wirklich wichtig ist. Und das Hören auf Geld verstellt uns oftmals das Hören auf Gott. Weil wir nur noch dran denken, weil wir in diesem Turnus drin sind, in diesem Laufrad drin sind der Gesellschaft, du musst mehr haben. Du musst doch auf dich aufpassen. Als ich auf die Bibelschule damals ging, sagten auch die Leute, hey, du hast einen sicheren Job, du hast gutes Geld, du kannst alle Möglichkeiten damit verwirklichen für dein Leben. Das macht man nicht einfach so aufgeben. Du brauchst doch Geld und das ist doch normal, dass man Geld braucht. Und wovon willst du denn später leben? Damals war ich zu Projektmanager, da hat man ein bisschen mehr verdient als heute, ein bisschen deutlich mehr. Und ich war Single und hatte das Geld auch noch für mich alleine und habe zu Hause gewohnt bei den Eltern, also das war glorreiche Zeiten. Aber ich habe gleichzeitig gemerkt, wie das immer mehr auch zur Fessel wurde, weil ich merkte, hey, du hast dann auch einen Lebensstil, du richtest dich auch nach bestimmten Dingen, du möchtest auch dies oder jenes dann auch haben, was deine Kumpels auf der Arbeit auch haben. Und ich merkte, nein, ich will mir diese Fessel nicht anlegen, ich will Gott wirklich auf dich hören. Und wenn du mich wirklich heute woanders haben willst, dann mach mir das bitte deutlich und dann sei derjenige, der mich bereit macht zu gehen. Egal, was ich an Haus, egal, was ich an anderen Dingen und Gütern schon habe, ich will bereit sein, jederzeit mich lösen zu können von dem, was ich jetzt habe, um dir ganz zu folgen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Das ist unser Blickwinkel. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie ein Überraschungsei. So ein Überraschungsei, Kinderüberraschung, kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich finde das Bild einfach genial. Also diese Silberfolie, die wir möchten gerne was darstellen, wie so ein Überraschungsei in Silberfolie gepackt. Das sollen andere sehen, also es soll glänzend sein für andere. Es soll etwas darstellen, unser Haus, unser Yacht, unser Auto, alles soll etwas darstellen für die anderen. Das ist unsere Silberfolie. Und darunter, unter der Silberfolie, kommt dann unsere Schokoladenseiten. Also das, was wir können, das, was wir gut drauf haben. Und das zeigen wir auch noch ganz gerne den Leuten. Hey, das habe ich gut drauf, das kann ich gut Fußball spielen, kann cool sein und so weiter. Das sind so meine Schokoladenseiten, die ich drauf habe. Und dann kommt etwas, das wird schwieriger. Da wird es dann so plötzlich so hart. Und so knifflig. Und da ist plötzlich so etwas, wo meine Tochter immer noch sagt, Papa, mach mal bitte auf, weil sie das nicht aufkriegt. Diese Plastikschale, wo man ein bisschen drehen muss und das weichklopfen muss und dann öffnen kann. Und viele Beziehungen, die hören schon vorher auf. Die hören so da auf, wenn man so die Schokoladenseiten abgeschleckt hat beim anderen. Wenn so, dass man sagt, hey, weiter will ich gar nicht gehen. Plötzlich kommt da so ein Herz, plötzlich kommt da so eine harte Schale. Hey, ich fand dich ja ganz cool so. Also du hattest eine Silberfolie und hattest tolle Schokoladenseiten, aber was kommt denn da jetzt? Du hast ja auch noch ein Herz. Und was ist dann alles los? Oder man will selber sein eigenes Herz nicht zeigen und sagt, hey, ich zeige hier cool meinen Schlitten und ich zeige hier cool, was ich alles drauf habe, aber mein Herz, hey, da lasse ich keinen ran. Echte Beziehung? Nix. Ich will lieber die nächste oberflächliche. Ist viel einfacher. Da fängt es nämlich an, wirklich kribbelig zu werden, denn da ist das Herz. Und das Vers heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Ihm ist wichtig, dass wir intern im Herzen etwas Wertvolles sind, etwas Wichtiges. Beim Schokoladenherzen hier beim Ü-Ei ist da drin meistens eine Witzfigur oder ein Bausatz. Und ich glaube, oft genug sind wir das und fühlen wir das auch. Dass wir innen drin bei aller Glanzfolie, die wir nach außen darstellen wollen, vielleicht innerlich immer noch irgendwie eine Witzfigur sind. Wir spielen irgendwelche Rollen, wir sind irgendwer, aber wir haben das Gefühl, vielleicht wir sind nie echt geworden. Wir sind nie zu dem Punkt gekommen, nie zu dem Menschen gekommen, der wir eigentlich sein möchten vor Gott. Oder wir sind ein Bausatz und merken das sehr spürbar. Hey, ich habe Leute in meiner Altherrenmannschaft, also sie sind ähnlich alt wie ich, 35, 40 Jahre alt, aber hängen jeden Samstagabend in der Disco rum. Sie sind immer noch auf der Suche, sind immer noch versuchen immer noch irgendwelche Bausteine zusammenzuwürfen in ihrem Leben. Und ich habe das Gefühl, Mensch, ihr seid immer noch so Bausätze. Nach außen zeigt ihr einiges da. Ich habe was erreicht im Leben, ja, Silberfolie, Schokoladenseiten. Aber im Herzen, da ist so viel Bruch noch und so viel Puzzleteile. Und Gott sehnt sich so sehr, da reinzukommen, diese Puzzleteile zusammenzufügen, etwas Ganzes daraus zu machen, dass du eine Persönlichkeit wirst. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und wir lassen uns unwahrscheinlich stark davon bestimmen. Hauptsache, ich komme gut raus. Hauptsache, ich bin irgendwie cool drauf. Gott aber sieht das Herz an. Gott möchte dort hinein. Gott möchte nicht, dass du eine Witzfigur bist und dein Leben lang irgendwelchen blöden Zielen hinterherläufst. Sondern er möchte, dass du eine Persönlichkeit bist, Personare, wo etwas durchklingt von Gott. Wo etwas spürbar bist, du standfest bist, dass du Fundament hast, dass du in dieser Welt bestehen kannst. Dass du kein Puzzle mehr bist, sondern ein Mensch, der fertig sein darf, der neu werden darf, der in dieser Welt unterwegs sein kann als Persönlichkeit Gottes. Und dazu braucht es einen Herrschaftswechsel. Und das macht die Bibel sehr deutlich. Ein Herrschaftswechsel. Matthäus 6 in der Bergpredigt macht Jesus das überdeutlich. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten unter Rost fressen. Hängt euch Mottenkugeln auf, um euch dran zu erinnern. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten unter Rost fressen. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das ist so eine Grundweisheit, so ein Sprichwort fast schon geworden. Und das ist so wahr. Wenn unser Herz sich nur darum dreht, dann ist es auch ganz da. Dann ist es ganz bei dem Besitz. Dann dreht sich das nur darum, wie schaffe ich das, mein Haus zu bezahlen? Wie kriege ich die Raten hin? Wie kriege ich dies hin und jenes hin? Wie komme ich aus den Schulden wieder raus? Wenn unser Herz sich nur noch darum dreht, dann sind wir überhaupt nicht mehr frei für das Reden Gottes. Niemand kann zwei Herren dienen. Und das muss klar sein. Wenn wir darauf trachten, nur danach, wie komme ich zu mehr Geld oder wie kann ich dies oder jenes schaffen und machen und Besitz anhäufen, dann können wir nicht Jesus dienen. Das geht nicht. Wir können nur dem einen dienen oder dem anderen. Wenn du dich für die Karriere entscheidest, dann ist das oftmals sehr, sehr schwer, wirklich Gott ganz zur Ehre kommen zu lassen. Das geht, aber es ist schwer, wirklich Herr, Gott Herr dort sein zu lassen. Auch dort. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und schließlich, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Mein Wunschtraum war damals immer, und ich dachte, Mensch, wenn ich den Beruf verlasse und viel Geld damit auch abgebe quasi, was wird denn daraus werden? Und Leute haben mir gesagt, du vertrau einfach darauf, was Gott mit dir vorhat. Wenn er dich ruft, dann wird er auch deinen weiteren Weg führen. Verlass dich drauf. Und so ist es auch. Mein Wunsch war immer damals, wenigstens ein kleines Haus zu haben, eine Familie zu haben und wenn möglich ein bisschen reisen zu dürfen. Das war so mein Wunschtraum damals. All das habe ich heute. Ich habe ein nettes Reihenhaus, ich habe eine tolle Familie und ich reise im Moment tierisch viel durch die ganze Welt. Das ist einfach sehr genial. Und ich merke, Gott hat mich beschenkt von Mal zu Mal mehr. Immer dort, wo man sich verlässt auf Gott, wo man sagt, der nächste Schritt ist dran. Wir wollten nicht aus dem Norden weg. Wir wollten nie aus dem Norden weg. Wir sagten, ah, der Norden ist einfach klasse. Flachland. Okay, das kann man hier nicht ganz verstehen vielleicht, aber es gibt Menschen, die können mich verstehen. Und dann dieser Schritt nach Kassel war schon ein wichtiger Schritt aus dem Freundeskreis, aus der Familie heraus und so weiter. Und dann zu wissen, Gott ist schon längst da. Er bereitet das vor. Man braucht da keine Angst zu haben, dass da irgendwie Gott sich lumpen lässt. Wer sich für Gott investiert, der wird das doppelt und dreifach wiederkriegen. Das ist einfach eine Lebensweisheit für alle, die mit Gott unterwegs sind. Etwas, was sie auch erfahren haben. Darum sich lösen können und heil werden. Sich lösen können und heil werden. Sprüche 11, Vers 28, wer sich auf sein Reichtum nur verlässt, der wird untergehen. Aber die Gerechten werden grünen wie das Laub. Was ist wichtiger, Besitz, Geld oder grünen wie das Laub? Ein Mensch zu sein, der grünt, der frisch ist, der auch 80 Jahre alt ist und immer noch grünt wie Laub, der frisch ist im Glauben, im Vertrauen auf Gott, der sein Herz nie an den Reichtum gehängt hat, sondern daran, barmherzig zu sein für andere, unterwegs zu sein, für andere etwas zu tun. Was ist wirklich wichtig? Was nützt denn das, wenn irgendwelche Chefs und Boss auf dein Grab eine Lobeshymne sagen, wie toll du immer wieder warst und was du alles an Geld der Firma gespart oder eingebracht hast? Vielleicht wäre es wichtiger, wenn jemand sagt, was du für sein Leben ganz persönlich bedeutet hast. Als Mensch, als reife Persönlichkeit, als einer, der sich nicht leiten ließ von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen nur, sondern der gefragt hat, was Gott wirklich will. Sich von etwas lösen können, um etwas noch Besseres zu gewinnen. Wir kennen die Geschichte vom reichen Jüngling, der kommt und fragt, Herr Gott, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ewiges Leben, das heißt nicht nur ewig lang, sondern auch ewig gut. Wie bekomme ich dieses ewige Leben? Und dann sagt Jesus eben, du musst die und die Gebote behalten. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es wäre toll, wenn die reichen Leute von heute, die reichen Yuppies von heute, diese Gebote halten würden. Das wäre schon super, das wäre schon genial. Und er hatte sie gehalten und Jesus geht aber weiter und sagt, bist du auch bereit, von diesem Geld abzugeben? Bist du bereit zu teilen? Bist du bereit, das, was dich im Moment dir die Sicherheit gibt, dein Fundament gibt, bist du bereit, dieses einzutauschen gegen das, was ich dir bieten möchte? Und dann geht er nur traurig davon und Jesus guckt ihm nach. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten, dass sie sich nicht letztendlich nicht davon trennen können, was ihnen wichtig geworden ist, von ihren Versicherungen, von ihren Fundamenten, von ihrem Geld, was sie angehäuft haben. Jesus macht das nicht madig. Jesus sagt nicht, Geld ist schlecht. Das sagt er an keiner Stelle. Jesus sagt nicht, wir sollen in Sack und Asche gehen oder irgendwelche Dinge. Wir dürfen Besitz haben, wir dürfen Geld haben, aber wir dürfen uns nicht daran binden, sondern Jesus fragt, glaubst du mir, dass ich dein Leben noch reicher machen kann als all diese Sicherheiten, die du dir geschaffen hast? Glaubst du das? Hast du so eine Beziehung zu mir? Kannst du dir vorstellen, dass ich dich führen könnte und leiten könnte, auch wenn du jetzt alles Geld und allen Besitz abgeben würdest? Könntest du dir vorstellen, jetzt nach Afrika zu gehen und wirklich dort unter den Menschen zu dienen und alles hier zurückzulassen? Der reiche Jüngling, da ging es Gott nicht darum oder Jesus nicht darum, ihn das madig zu machen, was er an Geld hat, sondern einfach diese eine Frage, diese Beziehungsfrage, weil das eben keine Loskauffrage ist, weil ich nicht mit Gesetzerfüllung mich einfach loskaufen kann, sondern weil Christsein immer eine Beziehungsfrage ist. Und Jesus fragt dich und mich, bist du bereit, dieses Fundament in mir zu finden? Bist du bereit, dich an mich zu binden? Bist du bereit, damit auch andere Dinge loszulassen, die dich vielleicht im Moment fesseln und binden? Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, sagt Jesus zu Zachäus. Und das ist für mich eine ganz eingängige Stelle. Zachäus, der wirklich reich war, der Zöllner war, der an wirklich wie die Made im Speck lebte, der alles hatte, der die Villa hatte und all diese Dinge. Und dann von Jesus eingeladen wird, der ihn mit Namen kennt. Und Jesus geht in sein Haus. Und dann heißt es, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das heißt noch weit mehr als nur dem Zachäus, der gelernt hat, abzugeben, sondern das heißt auch für mich der Familie, dem Umfeld. Da hat einer kapiert, dass es um mehr geht als um Besitz und Geld, sondern dass es um Jesus geht, dass es um diese Liebe Gottes geht, dass diese tiefer ist, stärker prägt und größer ist als aller Besitz, den ich anhäufen kann. Heil wird es. Ein Haus wird heil. Eine Familie wird heil. Menschen werden heil. Ein Umfeld wird heil. Wie viele Ehen, wie viele Familien sind kaputt und zerrüttet dadurch, dass das Geld so eine wichtige Rolle gespielt hat? Schulden oder Dinge, die man sich angeschafft hat oder Dinge, über die man sich zerstritten hat und plötzlich geht es immer nur noch ums Geld und Besitz und dies und jenes. Heil. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Zachäus, du hast kapiert, du hast es gelernt, dich lösen zu können von diesem Geld. Du hast abgeben können. Du hast kapiert, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt als dieses Geld. Heil. Wünschen wir uns, dass das passiert, dass Heil in den Familien passiert, dadurch, dass das Geld nicht mehr im Mittelpunkt steht, dass alles auf ihn fokussiert ist, auf den Besitz, wie ein Kaninchen, das auf die Schlange starrt, sondern dass wir wieder neue Blicke gewinnen auf Jesus, der uns versorgen kann und will, der uns neu in die Nachfolge ruft, der sagt, sei lebendig, sei mit mir unterwegs, ich möchte dich führen und folgen, ich möchte mit dir unterwegs sein, ich möchte, dass du spüren darfst, dass nichts dich reicher macht als das Leben mit mir. Jim Elliot hat mal ein Zitat gebracht, da heißt es, lass los, was du nicht behalten kannst, um zu empfangen, was du nicht verlieren kannst. Lass los, was du nicht behalten kannst, um zu empfangen, was du nicht verlieren kannst. Das ist ein Schatz, den wir da gewinnen, den wir nicht mehr verlieren werden. Das ist ein Vater im Himmel, der uns begleitet unser Leben lang und dort oben empfangen wird. Das ist ein Schatz, der wirklich zählt. Ein Schatz, den wir haben dürfen im Himmel. Und in Sprüche 30 heißt es, gewinne die Gelassenheit, indem Falschheit und Lüge du fernlässt von dir. Armut und Reichtum aber schenkt mir Gott. Lass mich mein Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Sprüche 30, 8 bis 9. Gelassenheit gewinnen. Ich möchte nicht reich sein, ich möchte aber auch nicht ganz arm sein. Ich möchte etwas haben dürfen für andere, ich möchte etwas abgeben können. Ich möchte nicht zu satt sein und dich damit irgendwie verleugnen und sagen, was ist schon der Herr, ich kann alles alleine. Ich möchte aber auch nicht zu arm sein, sonst könnte ich stehlen und in andere Versuchungen kommen oder nur an das Geld denken und mich davon fesseln lassen, weil ich es eben nicht habe. Sondern ich möchte dir dienen, Vater. Gib mir das, dass ich Gelassenheit haben kann, dass ich genug zum Leben habe, das, was reicht, aber auch nicht mehr und weniger. Und Martin Luther hat es einmal so ausgedrückt, Reichtum ist das geringste Ding auf Erden und die allerkleinste Gabe, die Gott einem Menschen geben kann. Darum gibt unser Herrgott gemeintlich den Reichtum den groben Eseln, denen er sonst nichts gönnt. Martin Luther. Reichtum ist eine kleine Gabe. Ja, es ist toll, Geld zu haben vielleicht. Aber gegenüber dem, was Gott noch alles schenken kann, gegenüber dem, was Gott noch alles bereithält für dich, ist es ein Klacks. Ist es fast nichts. Erleben, dass dieses S, von dem hier die Rede war, in Jesus sich wiederfindet. Dass in ihm wirklich alles ist, was wir brauchen zum Leben. Dass in ihm wir das finden, was unser Leben wirklich reich macht. Psalm 36, Menschen werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Oder so wie Paulus es einmal sagte, alles das, was ich vorher hatte, und dazu gehörte auch Geld und Besitz und Anerkennung und all diese Dinge, all das erachte ich gegenüber dem, was ich jetzt habe in Jesus Christus, wie Kot, wie Abfall, wie nichts, angemessen angesichts dessen, was ich jetzt haben darf in Jesus Christus. Das ist enorm. All das hat er abgeben können, all das hat er weitergeben können, all das davon hat er sich lösen können, weil er weiß, in Jesus Christus habe ich das Eigentliche, was mein Leben bestimmt. Das Eigentliche, was mein Leben bedeutet. Das Eigentliche, was mein Leben reich macht und beschenkt. Gerne geben und Segen erleben. Gerne geben, Segen erleben. Das ist auch so eine Lebensweisheit. Nicht heuchlerisch geben. Matthäus 6, 1 bis 7, da redet Jesus darüber, wie andere heuchlerisch ihr Almosen geben. Und eigentlich mehr darauf achten, dass andere das sehen, als dass es wirklich um die Gabe geht. Und Jesus sagt, nein, so sollt ihr nicht sein. So sollt ihr nicht geben, sondern ihr sollt dankbar von dem geben, was ihr habt. Ihr sollt abgeben können, weil euch das Reich Gottes interessiert und weil Menschen es brauchen. Oder 2. Korinther 9, 6 und 7. Wer kärglich sät, der erntet auch wenig. Wer wenig in das Reich Gottes hineingibt, wer wenig weitergibt, der wird auch wenig Ernte sehen dürfen. Darum gebt viel ab, gebt viel hinein und seht und erkennt, wie viel das Reich Gottes davon profitiert und wie viel aufgehen darf in Deutschland und in anderen Ländern, weil ihr abgeben konntet. Es ist eine alte Bauernweisheit. Nur der, der sät, kann auch ernten. Nur der, der Geld ausgibt, auch diese Gabe ausgibt, wie alle anderen Gaben auch, wie Zeit und wie Gaben und wie andere Dinge, der wird auch erleben dürfen, dass Ernte da ist, dass Ernte passiert. Vielleicht in seinem eigenen Ort, vielleicht irgendwo in Afrika, vielleicht irgendwo anders. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Einer, der gerne gibt, einer, der weiß, dass das Geld gebraucht wird, einer, der weiß, dass das Reich Gottes größer ist als sein eigenes Reich. Und er weiß, dieses Geld kann zum Segen werden für andere. Und auch für mich, dass ich mich lösen kann vielleicht von diesem Geld und einfach weiß, es ist gut angebracht. Vielleicht der Zehnte als gute Richtschnur. Den Zehnten wirklich zu geben, zu sagen, Herr Gott, das möchte ich dir geben. Das möchte ich der Mission geben oder anderen Werken. Ich möchte es einfach abgeben dürfen als kleines Zeichen dessen, dass ich reich beschenkt wurde und jetzt ein Stück weit davon etwas abgeben kann. Als Befreite und Dankbare befreit abgeben. Ich denke an die Ölsalbung, wo diese Frau, die viel erlebt hat mit Jesus, einfach kommt und ja, Jesus geradezu überschüttet mit diesem Öl. Und viele da sind und sagen, wieso gibt sie so viel aus? Und Jesus dann sagt, sie gibt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Aus Dankbarkeit, aus dieser Kraft der Dankbarkeit. Dankbar für das, was man empfangen hat. Dankbar für das, was man in Jesus bekommen hat. Abzugeben, reichlich abzugeben. Wir brauchen diesen Geist der Dankbarkeit. Dass wir dankbar sind, allein schon, dass wir in Deutschland geboren sind. Und nicht in Afrika, wo wir schon längst vielleicht gestorben wären. Nicht in einem Land, wo wir hungern müssen, sondern dass wir hier leben dürfen, ist ein riesiges Geschenk, das wir gar nicht hoch genug schätzen können. Es ist gewaltig. Als Befreite und Dankbare geben, als Befreite auch, die wir wissen dürfen, Gott ist größer, Gott ist Herr, Gott macht mein Leben reicher als alles Geld der Welt. Dankbar sein für das, was Gott einem geschenkt hat und das weitergeben können an andere. Und sagen können, ich möchte es weitergeben, ich möchte es verschenken, ich möchte damit Menschen reich machen, das Reich Gottes bereichern. Und dann zu wissen und zu erfahren, Gott lässt sich nicht lumpen. Das ist echt auch so eine Lebenserfahrung. Gott lässt sich nicht lumpen. Es ist nicht so, dass du Angst haben musst, wenn ich das Geld jetzt weggebe, dann ist das für mich verloren und ich habe es nicht und das wird mir fehlen. Und wo komme ich denn dahin, wenn ich das Geld nicht mehr habe? Sondern Gott lässt sich nicht lumpen. Vielfach erfahren, dass plötzlich Geld tatsächlich im Postfach war. Also diese Geschichten, die man sonst nur aus der Mission kennt oder aus irgendwelchen Büchern, hautnah erlebt, das Abenteuer mit Geld so umzugehen, dass Gott einen wieder beschenkt. Durch die komischen Wege, durch die komischen Menschen, plötzlich wieder Geld da ist. Und man begreift, Gott lässt sich nicht lumpen. Er gibt zurück, er beschenkt zurück. Und manchmal doppelt und dreifach. Da, wo wir abgeben können, da, wo wir gelernt haben, anderen was weiterzugeben, da, wo wir gelernt haben, etwas fürs Reich Gottes zu geben, da lässt sich Gott nicht lumpen, sondern er gibt das doppelt und dreifach zurück. Aber er will und er sucht danach, dass wir uns lösen können von diesem Geld und Besitz. Dass wir nicht nur darum immer wieder gucken und eiern, dass wir genug Geld und Besitz haben, sondern uns lösen können und auf ihn blicken. Und deswegen vielleicht so ein paar Kontrollfragen für dich und für mich. Mal eine Frage. Wenn dich Gott heute in die Mission rufen würde, bist du dann bereit zu gehen? Welche Fesseln würden ziehen und wovon könntest du dich schwer trennen? Vielleicht wirklich nochmal in die Hosentaschen durchgucken und gucken, was würde mir eigentlich jetzt schwerfallen? Wäre ich eigentlich bereit? Bin ich überhaupt bereit, auf Gott zu hören? Ich habe das Gefühl, manche hier sind berufen und hören das nicht, weil sie von vornherein so taub sind, und so sehr in diesem Bestreben, ich muss mich noch darum kümmern, hier in Deutschland ein Leben aufzubauen, hier für mich in der Karriere zu bauen, meinen Turm zu bauen, dass ich gar nicht wirklich bereit bin, überhaupt Gott zu hören. So wie bei Matthäus 13 im Gleichnis vom Sämann, dass einfach so viel Sorge um Geld und Reichtum da ist, dass mein Ohr verstopft ist für das Reden Gottes. Wenn das so ist, wenn du das Gefühl hast, das könnte so sein, dann bitte Gott darum, deine Ohren freizuspülen und wieder genau zu hören, was Gott eigentlich will, auch mit deinem Geld, mit deinem Reichtum. Welche Fesseln würden dich ziehen? Wovon könntest du dich schwer trennen? Die zweite Frage, wie sehr werde ich in meiner Lebensführung und Lebensplanung von der Sorge um Geld und Wohlstand geprägt? Ich weiß bei mir, dass manche Gedanken auch darum gehen. was muss ich noch gucken, welche Versicherungen, welche, was weiß ich, alle Dinge, die man regeln muss. Wie sehr bestimmt das meine Lebensführung? Wie sehr bestimmt das meine Lebensplanung? Wie sehr bestimmt das das Miteinander in der Familie, in der Ehe, auch in der Gemeinde? Oder wie sehr schauen wir danach, was Gott möchte, wonach er sich sehnt, wonach er sich ausstreckt? Auch in den Gemeinden, auch in den Werken. Ich sehe das in unserem eigenen Werk auch, dass wir natürlich auch darauf schauen müssen, wo ist das Geld? Und trotzdem immer wieder sehen, wenn wir Glaubensschritte gehen, wo wir sagen, das ist dran, jetzt dieses oder jenes zu gründen und dieses, jenes zu machen, dann auch erleben zu dürfen, dass Gott Gelder schenkt und Möglichkeiten schenkt, von denen wir nie eine Ahnung hatten. Eine dritte Kontrollfrage für mich und für dich. Wie sehr beschäftigt es dich, dass du so reich bist und wahnsinnig viele am Hungertuch nagen? Das klingt immer so komisch, wenn man darüber redet, finde ich so im reichen Deutschland darüber. Aber wenn man bedenkt, wie viele Kinder, wie viele Erwachsene am Hunger sterben jeden Tag, dann geht es mir manchmal so und geht mir die Galle hoch. Dann kriege ich das kann ich fast nicht fassen. Das ist für mich zu hoch, zu viel. Manchmal läuft das ja schon ab bei uns wie so ein Film, dass wir es gar nicht begreifen können. Wir denken, das ist nur ein Spielfilm, das ist Hollywood und das gibt es gar nicht wirklich, diese Armut. Aber wenn man dann da ist in diesen Ländern, wenn man das sieht, wie die Menschen dort hungern, wenn man die Kinder sieht, dann macht das etwas mit einem. Dann kann man das nicht mehr so ruhig lassen. Dann kann man nicht einfach das so hinnehmen, dass die Welt so sein soll angeblich. Sondern dann merkt man ganz besonders, hey, wir sind eine Gemeinschaft dieser Welt und wir gehören zusammen. Und das kann mich nicht in Ruhe lassen, wenn nicht nur meine Brüder und Schwestern, sondern wenn Menschen einfach sterben und hungern und dürsten und einfach zugrunde gehen und verrecken. Und wenn ich habe meinen Kühlschrank voll, das kann nicht sein. Und man wird erfinderisch. Man denkt nach, was kann ich Gutes tun, Gott, hilf mir dabei, kreativ zu werden. Ich bin begeistert von Leuten, die plötzlich sehr darüber nachdenken und die herrlichsten Sachen machen und veranstalten, um Gelder zu sammeln, um Menschen zu helfen und vom eigenen Besitz abgeben, um anderen zu helfen, die gar nichts haben. Andere nagen am Hungertuch. Andere nagen auch am geistlichen Hungertuch, wo die Mission dringend Gelder bräuchte, um Leute auszusenden, um ihnen etwas von der Hoffnung Jesu Christi zu sagen. Und wir sitzen nur auf unseren Geldbeuteln. Es geht nicht darum, schlechtes Gewissen zu machen oder irgendetwas. Es geht auch nicht darum, nachher eine Sammlung hier zu machen für irgendwen. Es geht einfach um die eine Frage, können wir als reiche Länder der Welt etwas abgeben von unserem Wohlstand? Für die Nöte der Welt, ganz praktische Art, für Hunger und Durst, aber auch für die geistigen Nöte der Welt. Wir brauchen dringend dieses Geld. Ich denke jedes Mal daran, was könnten wir in Deutschland alles tun, wenn wir nur mehr Geld hätten. Da sind sogar Leute da, da sind Möglichkeiten da, da sind Räume da. Es ist wahnsinnig, was getan werden könnte in Deutschland. Aber wir haben einfach nicht das Geld. Ganze Landstriche veröden geistlich, weil wir nicht das Geld haben. Und das kann doch nicht sein. Und ich wünsche mir, dass wir noch viel mehr danach fragen, Gott bitten und wirklich auch selbstpersönlich fragen, Gott, wo kann ich was abgeben von meinem Geld? Wo kann ich mehr geben, damit einfach dein Reich Gottes gebaut wird? Damit mehr möglich wird. Und für mich ist es immer wieder begeisterungswürdig, wenn ich sehe, was getan wurde durch das Geld, das ich gegeben habe oder wenn ich gemerkt habe, Mensch, das ist angekommen und Menschen sind gerettet, Menschen haben nicht mehr was zu essen, sondern sie werden versorgt ärztlich und sie bekommen auch noch das Wort Gottes. Es ist gewaltig, es ist klasse. Und das dürfen wir erleben, das dürfen wir tun. Und im Himmel werden mal Leute uns um den Hals fallen und sagen, danke, dass du das getan hast für mich. Danke, dass du so warst. Danke, dass du mir die Chance gegeben hast, auf dein Wort zu hören, auf das Wort Gottes zu hören. Danke, dass du mir die Chance gehabt hast, zu überleben, mein viertes Lebensjahr noch zu erleben. Danke, dass du mir die Chance gegeben hast, eine Ausbildung zu machen. Danke, dass ich als Missionar dadurch rausgehen konnte in dein Land, um Deutschland zu erobern. Solche Geschichten gibt's. Und solche Geschichten dürfen wir schreiben. Geld ist für mich eine Geschichte, die kann zu einem tierischen Fluch werden für einen und eine tierische Fessel. Und gleichzeitig kann Geld zu einem wahnsinnigen Abenteuerfeld werden, wo wir lernen, dieses Geld abzugeben, wo wir lernen, davon abzugeben und Abenteuer zu leben, wie Gott dieses Geld einsetzt und gebrauchen kann. Für mich ist das schon mal sehr gewaltig, wenn meine Tochter so eine Patenschaft jetzt hat mit ihrem indischen Kind und einfach das erleben darf, dass sie nicht zu viel hat wie sie und einfach erleben darf, wie sie ein Stück weit helfen darf. Und sie jedes Mal erstaunt ist, dass dieses Kind von 25 Euro im Monat leben kann, wohnen kann, Botschaft hören kann, Nahrung bekommen, Verpflegung bekommt, Schulausbildung bekommt und so weiter und so weiter. Und sie jedes Mal erstaunt und sagt, warum machen das nicht mehr? 25 Euro, das ist doch nichts. Und ich sage, ja, warum machen das nicht mehr? Warum machen das nicht mehr? Ist Jesus der Herr meines Portemonnaies? Es ist ein Abenteuer, absolutes Abenteuer. Und ich wünsche mir, wir können dieses Abenteuer packen. Ich wünsche mir tatsächlich, wir könnten jeder heute 10 Euro in die Kasse legen und sagen, wir starten dieses Abenteuer hier und heute. Luther sagt, es braucht drei Bekehrungen. Dein Herz natürlich zuerst, dein Verstand und dann dein Geldbeutel. Und Luther hat recht. Es braucht die Bekehrung deines Geldbeutels. zu sagen, hey Gott, mein Geld ist nicht nur für mich da, sondern ich möchte abgeben dürfen. Um meinetwillen, denn es macht mich heil, mein Haus heil, wenn ich mich nicht so festhalte und darauf konzentriere, immer alles zu haben und um anderen Menschen zu helfen und das Reich Gottes zu bauen. Und gleichzeitig darf ich auch noch einzeln auf eine Himmelsbank, ist doch genial. Ein paar hilfreiche Tipps. Lass dein Leben von der Dankbarkeit bestimmen. Das klingt so pauschal, einfach dahingesagt, aber es ist für mich ein ganz wesentlicher Grundsatz. Lass dein Leben von der Dankbarkeit bestimmen. Wir können so viel nörgeln und jammern und stöhnen und sonst was. Das machen wir alle sehr perfekt. Lass dein Leben von der Dankbarkeit bestimmen. Du bist in Deutschland geboren, oder die meisten von uns sind in Deutschland geboren, du lebst zumindest hier. Wow, das ist ein Grund riesiger Dankbarkeit. 2/3 der Welt oder noch mehr geht es nicht so gut wie dir. Du hast Eltern, die für dich sorgen vielleicht. Du hast ein Umfeld, das für dich sorgt. Du hast eine tolle Schulausbildung, die du genießen kannst. So viele Dinge, für die du dankbar sein kannst. Lass dich nicht faszinieren von Geld und Besitz, weil du immer wieder davon mehr haben willst, sondern sage Dank Gott für das, was du haben darfst. Und nutze es und setze es ein zur Ehre Gottes. Lebe gelassen. Strecke dich immer aus wie Dagobert Duck und will noch mehr haben, sondern lass dich leiten von Jesu Maßstäben, nicht von den Maßstäben der Gesellschaft, die dir immer wieder eintrichtern wollen, du müsstest doch dieses oder jenes noch haben. Bestimme Jesus zum Herrn über dein Geld. Lass ihn wirklich Herr sein, über deinen Besitz, über deine Möglichkeiten. Und das klingt so einfach und klingt so schlicht und trotzdem verändert das deinen ganzen Blickwinkel auf dein Geld und auf diese Welt. Gib ab, denn es tut dir gut und anderen richtig gut. Dir selber und anderen. Und hilf anderen, die im Treibsand des Geldes stecken, davon loszukommen. Rette sie. Es gibt Leute, die ich selber kenne, die in der Wirtschaft stecken, so wie ich damals darin steckte. Die ihr Leben so weitergelebt haben und aufgebaut haben. Und ich will das wahrlich nicht madig machen oder schlecht machen. Und man kann natürlich auch im Beruf Gott hervorragend dienen und so weiter und so weiter. Das ist überhaupt keine Frage. Aber bei diesen Leuten habe ich gemerkt, dass sie ihr Leben darauf gesetzt haben, auf dieses Fundament. Und nicht glücklich geworden sind. Einfach nicht glücklich geworden sind. Und heute sagen, Herr Riewiesel, wir verstehen, warum Sie diesen Weg gegangen sind, damals. Und dieser Firma den Rücken gekehrt haben. Das muss nicht passieren. Und in der Firma kann man auch genauso gut Gott dienen. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, wie viel Wert legen wir auf Karriere, Besitz, Geld und welche Rolle spielt Jesus Christus in deinem und meinem Leben? Und hier noch meine Kontonummer, Kontaktadresse. Also für alle Rückfragen, Infos zum MC, Reden über den Glauben und so weiter oder wer einfach diese PowerPoint-Folien haben will, schreibe es auf, schreibe mir. Und wer auch darüber weiter reden möchte, der kann das gerne machen. Wer spenden möchte an den EC, wir sind ein Glaubenswerk. Ich möchte noch zusammen mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du unser Leben so wahnsinnig viel reicher machen kannst als alles Geld und aller Besitz dieser Welt. Und gerade die reichen Leute dieser Welt merken, dass es nicht reicht. Dass noch immer noch irgendwie der Kitzel fehlt, das Letzte, was das Leben wirklich reich macht. Vater, ich danke dir, dass du unser Leben reich machst und dass wir abgeben dürfen, dass wir uns lösen können. Vater, hilf uns da immer wieder zu, dass das Geld uns nicht so anzieht, fasziniert und fesselt, dass wir nichts anderes mehr denken können. Und dass wir dich ausgrenzen aus unserem Leben, weil die Arbeit oder andere Dinge uns so sehr bestimmen. Sondern hilf uns, unseren Blick frei zu kriegen auf dich. Dass du der Herr unseres Geldbeutels auch bist. Und dass du uns hilfst, unserem Geld befreit umzugehen und gelassen. Andere Menschen zu helfen und dein Reich zu bauen. So segne du unseren Geldbeutel, Vater. Hilf du uns im Umgang darum und schenk, dass es dem Reich Gottes dient. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer noch Fragen hat oder so, gleich hier vorne ist das kleine Zelt mit dem Kleinstand des EECs.